Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Ein Baselbieter gewinnt in Unkleider die Australian Open und verzückt mit seiner einhändigen Rückhand. Nein, es ist nicht der Roger Federer, sondern der 18-jährige Henry Bernet, der bei den Junioren das Turnier gewinnt. Wir fragen uns jetzt, was ist ihm in seiner Karriere zuzutrauen? Und dürfen wir ihn tatsächlich mit dem Roger Federer vergleichen? Und dann schauen wir noch zu den Grossen und damit zum Sieger Jannik Sinner. Dort fragen wir uns natürlich, droht ihm jetzt eine Dopingsperre? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster im Sportpodcast von CA Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder grossartige Gäste bei mir im Studio habe. Und zwar sind das unsere Tennisexperten, zum einen der Simon Häring und zum anderen der Silvan Hartmann. Heute zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, ein junger Schweizer sorgt für Entzückung in Australien. Der Henry Bernet gewinnt das Australian Open bei den Junioren. Silvan, wie würdest du die Leistung einschätzen?
Ja, grossartig. Er ist ja der Erste, der das schafft in Australien. Und es macht grosse Freude. Ja, er ist beeindruckend, wie er aufgespielt hat. Vor allem auch seine mentale Reife hat mich beeindruckt.
Simon, was hat dich beeindruckt an ihm?
Ja, auch ich habe lustigerweise gerade kurz vor dem Turnier mit ihm noch telefonieren und habe probiert, auf den Ast rauszulocken, dass er sagt, ja, ich will das Turnier gewinnen. Er war sehr abgeklärt. Er hat gesagt, ja, er traue sich viel zu, aber eben sei schwierig zu sagen, wie weit führen, dass es dann geht. Und man hat eigentlich schon gewusst, bei den Junioren ist es schwierig zu sagen, wer ist denn nachher der Top-Favorit oder kann es gewinnen. Aber ich glaube, er hat schon zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Und wie er es dann nachher so durchgezogen hat, ist sehr beeindruckend gewesen. Andererseits muss man sagen, hat in der Woche vorher noch ein Junioren, gut besetztes Juniorenturnier gewonnen, gerade in Australien, ohne einen Satz abzugeben. Und darum hat man eigentlich schon ein bisschen gespürt und gewusst, das könnte eigentlich noch passen. Und dass es dann aber so durchgezogen hat, ist natürlich sehr beeindruckend.
Was zeichnet ihn aus? Spielerisch?
Ja, ich glaube, er ist sehr komplett. Er ist über 1,90, spielt recht offensiv, hat einen guten Aufschlag, gute Vorhand, spielt Rückhand einhändig. Das heisst, sie ist ein bisschen anfälliger. Jeder, der selber Tennis spielt, weiss, dass man mit der Beidhändigen ein bisschen mehr Kontrolle hat. Muss kein Nachteil sein. Er kann natürlich besser variieren, hat sicher überall noch Verbesserungspotenzial. Aber so die Grundschläge und auch die Beweglichkeit, die er an den Tag legt, ist also sieht sehr schön aus.
Du hast es gerade gesagt, einhändige Rückhand. Also denkt man irgendwie gerade als erster Roger Federer. Was ist eigentlich der Vorteil? Ist jetzt für mich als Tennislehrer, was ist der Vorteil an der einhändigen Rückhand, wenn man ja mit der zweihändigen tatsächlich mehr Kontrolle hat beim Ganzen? Was ist der Grund, wieso er sie mit einer Hand spielt?
Da muss ich ein bisschen lachen. Es ist einfach viel schöner, die Einhändig zum Anschauen. Ja.
Ja, aber Tennisprofis spielen ja nicht wegen der Ästhetik einhändig oder beidhändig, sondern es ist, aber man muss tatsächlich sagen, es ist natürlich einfach eine persönliche Präferenz. Heutzutage würde man den Juniorinnen und Junioren die Rückhand immer beidhändig beibringen. Die das jetzt noch einhändig spielen, die haben tatsächlich einfach, sind nicht so zu Schlag gekommen mit dem. Der Stan Wawrinka, einer der besten Rückhandspieler einhändig, ist genau so ein Fall. Der hat beidhändig, hat weniger Kontrolle gehabt, hat sich einfach weniger wohl gefühlt und hat nachher umgestellt. Und was daraus geworden ist, sieht man jetzt. Nachteil ist eben, es ist sicher schwieriger. Vorteil ist, das Slice gesehen, ist natürlich viel natürlicher. Ist auch eher einmal ein Angriffsschlag und per se eine Waffe, wo schwieriger ist zum Lesen, als bei jemandem, der normalerweise Topspin, Backhand, beidhändig schlägt. Das sieht man bei einem Novak Djokovic, das sieht einfach nicht ganz so schön aus, wenn die nachher Slice spielen.
Okay, jetzt wollen wir natürlich auch hören, was da das 18-jährige Wunderkind selber sagt, Henry Bernet, der Sieger von der Australian Open. Wir hören ganz kurz rein.
Ja, ich bin überglücklich, vor allem auch das ganze letzte Jahr und jetzt auch jetzt im Dezember, Januar viel trainiert und es ist immer schön zu sehen, wenn sich das harte Trainieren und alles auszahlt. Ja.
Ich habe es natürlich auch darum reingenommen, dass wir noch die Stimme hören. Also ich weiß nicht, aber für mich tun es wieder Roger Federer.
Unglaublich, wie der 18-jährige Federer.
Ja. Ja, man kann es wirklich nicht wegdiskutieren. Ich bin ja immer der, der probiert, die Vergleiche abzuwehren. Wenn ein junger Tennisspieler, der einigermaßen talentiert und aus der Schweiz ist, heisst es ja schnell mal, ja, wird das der neue Roger Federer. Und ich probiere immer, so die Jungen ein bisschen vor dem zu schützen. Weil die Vergleiche bringen ja niemandem etwas. Aber da gibt es so viele Parallelen, dass man einfach nicht drum herumkommt, oder? Und das findet jetzt auch Fortsetzung im Trainerteam und so, wie er die ganze Zukunft jetzt aufgeleistet hat.
Eben, du sprichst auch an, aber er hat ja auch selber dann tatsächlich den Federerweg eingeschlagen irgendwo durch.
Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, was man unter dem Federerweg versteht, aber in den allermeisten Fällen von Tennisspielerinnen und Tennisspielern, die in den letzten 20 Jahren gross rausgekommen sind aus der Schweiz, war es auch eine Privatinitiative gewesen, ausser beim Federer. Das ist ein Verbandskind. Und der Henry Bernet geht auch den Weg. Also er ist jetzt mit 14, 15 ist er auf Biel zu Swiss Tennis. Hat dort trainiert. Lustigerweise, sein Vater heisst auch Robert. Er hat das Tennisspielen gelernt beim TC Old Boys Basel wie der Federer. Dort ist auch ein Court nach ihm benannt. Dann eben die einhändige Rückhand, dann das elegante offensive Spiel mit einem guten Aufschlag. Und jetzt wird das noch fortgesetzt mit seinem Trainerteam. Er war bis jetzt beim Kai Stentenbach von Swiss Tennis und jetzt wechselt er zum Sven Swinnen. Das war ein WG-Kollege von Roger Federer. Finde ich sehr einen spannenden und guten Move. Der hat während 3 Jahren Dominik Stricker in dieser Transformation von den Junioren zu den Profis begleitet. Das ist ja sehr gut rausgekommen.
Was ich jetzt da, glaub, noch vergessen ist, sind die beiden Verträge, die er ja schon hat mit 18. Das finde ich auch noch sehr beeindruckend. Mit On und Wilson sind ja eigentlich auch Parallelen zum Federer vorhanden.
Bei On ist ja der Federer Teilhaber. Den Deal hat er jetzt erst gerade unterschrieben, der Henry Bernet. Ist der erste Schweizer Tennisspieler nach dem Federer, der dort bei der Schweizer Marken unter Vertrag steht. Er hat auch schon ein Management seit dem letzten Frühling, also Frühling 24 bei der French Open bei Starwing Sports. Dort ist dann wiederum der Wawrinka-Weg. Also die sind sehr, sehr renommiert und etabliert im Tennis. Haben unter anderem eben Stan Wawrinka oder Gael Monfils und Yannick Sinner auch unter Vertrag. Auch dort ist er also in sehr guten Händen, sehr professionell auch. Also wenn man das vergleicht mit dem Dominik Stricker, dort macht es ja die Familie. Dort ist auch der Trainer ist jetzt der Dieter Kindelmann, aber auch dort ist irgendwie alles so ein bisschen beweglicher und ein bisschen familiärer gestaltet. Und beim Henry Bernet ist das unglaublich professionell, schon jetzt ausgerichtet für einen, der am Tag vom Australian Open Finale seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Plus, das kommt jetzt noch oben drauf, hat er ja noch einen weiteren Trainer verpflichtet, zwar nur so auf Wochenbasis, aber den kennen wir alle im Schweizer Tennis, der Severin Lüthi, langjähriger Trainer von Roger Federer.
Das ist natürlich schon ganz viele Parallelen da. Irgendwo durch, also er läuft auch nicht weg von diesen Parallelen, sondern nimmt sie offenbar auch an, indem er tatsächlich den Weg einschlägt. Ist die Hürde nicht einfach extrem gross für einen jungen 18-Jährigen, dass er die ganze Zeit mit dem Roger Federer verglichen wird?
Ja, absolut. Also, sein grosses Potenzial ist ja unbestritten, aber ich finde persönlich, man darf es auch nicht so ein bisschen überbewerten, jetzt, den Titel. Ist ein grossartiger Titel und der Henry Bernet muss sich trotz allem noch beweisen und seinen Weg gehen. Was ein Juniorentitel zeigt, zum Beispiel der Dominik Stricker hat gewonnen bei der French Open, da ist noch nichts erreicht und die Entwicklungen müssen vorangehen. Das wird auch beim Henry Bernet der Fall sein.
Ich glaube, was mich persönlich viel positiver stimmt als jetzt der Titel, wenn er jetzt im Viertel- oder Halbfinale rausgefallen wäre, hat die Bewertung das auch nicht geändert. Aber wie er sein Umfeld aufbaut, wie jetzt das wirklich alles schon Strukturen hat, wo ich finde, das ist vielversprechend. Und wie er auch als Typ auftritt, also wirklich einfach sehr bodenständig, weiß genau, wo er hin will, weiss genau, woran er arbeiten muss, weiss auch ganz genau, dass das jetzt nicht das Eintrittsticket ist für ein Grand-Slam-Turnier oder in Top 10 oder weiss ich was, sondern er weiss ganz genau, ey, das war jetzt der erste Schritt gewesen. Viel entscheidender ist, was die nächsten Monate bringen und das ist eben der Sprung von den Junioren zu den Profis.
Wie schwierig ist der Sprung?
Ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Es ist sehr schwierig. Andererseits muss man auch sagen, es ist sicher ein Vorteil, dass er jetzt bei einer so einer Agentur ist. Das heisst, er kriegt etwa mal noch eine Wildcard für ein Challenger-Turnier. Hat ja auch sein Profi-Debüt gehabt, schon bei Challengers und dort schon ein Match gewonnen. Auch das ist eigentlich in dem Alter eher außergewöhnlich. Er hat einen Zug, hat er, glaube ich, eine Runde gewonnen. In Basel bei den Swiss Indoors hat er in der Qualifikation durch Fabio Fognini geschlagen. Das ist ein ehemaliger Top-10-Spieler. Klar ist er nicht mehr auf dem Höhepunkt von seiner Karriere, aber das musst du auch zuerst mal schaffen. Und es ist ganz entscheidend bei diesen Jungen, dass sie wenn sie diesen Wechsel machen, gerade mal erste Erfolge haben. Und der Dominik Stricker hätte das zum Beispiel gehabt. Und der Leandro Riedi, das war sein Finalgegner in Paris damals, der ist nicht weniger talentiert. Der hat das eben nicht gehabt. Und so einen Erfolg in einem Junior Grand Slam Turnier gibt dann vielleicht auch irgendwo noch einmal eine Wildcard und Gewissheit, hey, ja, ich bin ein Siegertyp. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, dass wenn du ins Tennis reinkommst bei den Profis, sofort weisst, ich gehöre da an.
Ist natürlich auch, Tennis ist so eine mentale Sportart, oder? Das ist auch das Entscheidende, das ist auch etwas, was der Federer immer so ausgezeichnet hat, oder? Dass er den entscheidenden Moment parat war. Und das ist wahrscheinlich genau das Gleiche, oder?
Also ich stimme dir da zu, Mentalität ist ein grosser Faktor und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, zum Beispiel von der Top 10 zu der erweiterten Spitze. Ich meine, wenn man sich 100 beste Tennisspieler nennen kann auf der Welt, die spielen richtig gut, aber dort fehlt halt eben das gewisse Etwas und ich finde, das hat viel mit dem Mentalen zu tun.
Das ist natürlich jetzt gerade eine gute Möglichkeit, um den Übergang zu machen zu den Eliten. Weil dort hat es irgendwie einen Typ in diesem Final gehabt, wo man auch sagen kann, vielleicht fehlt ein bisschen das Winnergehen. Alexander Zverev zum dritten Mal im Final gestanden, zum dritten Mal nicht gewonnen. Das war eine relativ klare Sache für Jannik Sinner.
Ja, in dieser Deutlichkeit für mich überraschend. Ich habe jetzt auch auf Sinner getippt. Der spielt halt einfach seit 12 Monaten sehr gutes Tennis und hat eben die Gewissheit, hey, ich bin Grand Slam-Sieger, ich bin Nummer 1 und das hilft dann in den entscheidenden Moment. Und der Zverev hat das halt nicht. Der ist schon seit 10 Jahren gefühlt in der Top 10 und jetzt eben zum dritten Mal in einem Grand Slam-Final gewesen. Jetzt, es wird die Hürde wird immer schwer zum Überwinden, zum irgendwann mal den ersten Grand Slam-Titel holen, weil ich meine, er ist jetzt 27. Er ist als Teenager ist er schon Top 10 gewesen. Hat man eigentlich gedacht, das ist künftige Nummer 1. Hat auch alle schon geschlagen, oder? Alle Gegner, die jetzt spielen, hat auch der Djokovic, der Federer und der Nadal geschlagen. Aber bei einem Grand Slam Turnier halt noch nicht. Und die jetzt vor ihm stehen, die sind jünger als er. Und es wird nicht einfacher für ihn, ja.
Ja, also der Jannik Sinner ist mit 23 der, der jetzt zuvorder steht, oder?
Aber vielleicht nochmal zum Zverev, oder? Er hatte ja eine schwere Fußverletzung gehabt, der French Open, die ihn massiv zurückgeworfen hat. Ich bin trotzdem sehr beeindruckt von seinem Weg, den er jetzt seither geht. Also die Entwicklungen stimmen sehr positiv und ich bin überzeugt, dass Alexander Zverev wird eines Tages noch ein Grand Slam gewinnen.
Ja, da würde ich jetzt nicht dagegen wetten. Ich tue dir beipflichten, es ist vor allem auch sehr beeindruckend, wenn man sieht, was ihn schon auch in den letzten Jahren rings um ihn herum alles passiert ist. Also da ist ja längstens nicht immer alles nur volle Konzentration auf Sport gewesen, sondern es hat Anklagen gegeben wegen häuslicher Gewalt von Ex-Freundinnen. Er hat ein Kind, Trennungen, jetzt hat er irgendeine Promi-Freundin. Mit Trainer ist auch nicht immer alles gut gewesen. Und dann noch die schwere Verletzung. Also das verdient wirklich grösste Anerkennung, die sportliche Leistung, dass er jetzt wieder dort steht, wo er jetzt ist.
Und dann können wir eben über zu einem anderen Fall, wo auch durchaus Themen abseits vom Platz zu diskutieren sind, können wir sicher auch noch darauf zu reden. Aber zuerst einmal sportlicher Jannik Sinner extrem beeindruckend, oder, was er da gezeigt hat.
Ja, der Typ macht einfach fast keine Fehler und ist einfach im Moment mit grossem Abstand auf Hartplatz der beste Tennisspieler bei den Männern. Hat jetzt die letzten drei Grand Slam Turniere auf Hartbelag gewonnen. Und es sieht ein bisschen unscheinbar aus. Ich habe das Niveau jetzt nicht wahnsinnig gefunden. Hat mich jetzt nicht mega beeindruckt, aber es ist einfach sackstark und besser als alle anderen.
Unglaublich kompletter Spieler. Ja, er lässt das Tennisspiel sehr einfach aussehen. Ja.
Also ich werde jetzt hier noch dazwischen grätschen, von wegen komplett. Er ist einfach ein super Grundlinien-Tennisspieler. Also ich finde jetzt hier eben gerade das, was wir am Anfang angesprochen haben, so ein richtig schönen, giftigen Slice, so die Variabilität, die hat er schon nicht ganz so. Muss er aber auch nicht haben, weil das Tennis hat sich in die Richtung entwickelt, dass halt von der Grundlinie gespielt wird und von der Grundlinie möglichst hart muss können schlagen und das kann er.
Absolut, aber er macht halt eben in den Grundschlägen keine Fehler, oder? Und dann durch das, finde ich, ist er ein sehr kompletter Spieler.
Jetzt gibt es hier noch einen Nebenschauplatz. Es gibt ein Dopingverfahren, das läuft gegen ihn. Was ist denn genau der Stand, Simon?
Ja, er ist das erste Mal freigesprochen worden. Seine Begründung war schon für die zwei positiven Tests im März letztes Jahr, dass sein damaliger Physiotherapeut Creme verwendet hat, wo Clostebol, ich weiß gerade nicht, wie die Substanz heisst, enthalten hat, und das steht auf der Dopingliste. Und der Physiotherapeut hat die Creme offenbar für sich verwendet, weil er einen Schnitt hatte in der Hand, und dann ist die Substanz über die Haut in seinen Körper gekommen. Er ist dann zweimal kurz gesperrt worden, provisorisch, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfahren hat, und dann im Verlauf vom letzten Jahr freigesprochen worden, weil man ihm nicht nachweisen konnte, dass das vorsätzlich passiert ist. Also, ja. Und jetzt ist aber die Anti-Doping-Agentur WADA hat Einspruch erhoben, ist in Berufung gegangen gegen das Verdikt, und Mitte April, 16. 17. April, wird das verhandelt in Lausanne vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Dort können sie eine Sperre geben von vielleicht einem Monat bis zu 2 Jahren, vielleicht auch gar nicht. Aber das ist natürlich schon ein Damoklesschwert, das über dem Yannick Sinner schwebt, andererseits auch über dem ganzen Tennissport natürlich.
Eben, also Weltnummer 1, momentan der beste Spieler von der Welt, wegen so etwas, der nicht rum wäre, wäre sicher schade. Ich habe es gerade noch mal kurz nachgeschaut, also Clostebol heisst das.
Ich weiss nicht, dann habe ich es, glaube ich, richtig gesagt.
Genau, richtig gesagt. Also, außer man spricht es beide falsch aus, kann natürlich durchaus auch sein. Silvan, wie schätzt du die ganze Situation dort ein?
Ja, also ich erachte die Geschichte vom Yannick Sinner als plausibel. Also ich bin da eigentlich pro Yannick Sinner, auch wenn es klar ist, dass man, wenn das der Fall sollte sein, dass er beschissen hat, dass man ihn sicher bestraft. Und zwar richtig, ja, schadet so oder so im Tennissport.
Ja, man muss jetzt da wirklich noch dazu sagen, es gibt ja zwei, die sehr lauthals da wirklich motzen. Und das ist einerseits der Denis Shapovalov und andererseits der allseits beliebte Nick Kyrgios. Der findet das sowieso ein Skandal und der hat beschissen. Und die Spuren sind nur so klein, weil er wahrscheinlich einfach getestet worden ist, weit nachdem das angewendet worden ist. Erstens mal, wir haben alle die Unterlagen nicht gesehen. Wir kennen die Details nicht. Aber es gibt wirklich mehrere voneinander unabhängige Gutachter, die zum Schluss gekommen sind, dass diese Erklärung plausibel ist. Und da kann Nick Kyrgios, der in seinem Leben nie etwas anderes gemacht hat als Tennisspieler, da kann das sehr ansehnlich nicht so tun, als wäre ein Doping-Experte. Und vielleicht muss man da einfach darauf vertrauen, dass die Anti-Doping-Behörden und die ganzen Instanzen, die ja längstens nicht alle miteinander befreundet sind, einen guten Job machen. Und auf das vertraue ich persönlich.
Also dann so.
Ja, und außerdem ist ja die Menge, die der Yannick Sinner soll intus gehabt haben, ist ja gar nicht leistungssteigend gewesen. Also es war eigentlich gar kein Faktor gewesen.
Ich glaube, etwas, was man aber durchaus darf sagen und kritisch gesehen, ist, dass es tatsächlich höchstwahrscheinlich eine Ungleichbehandlung von gewissen Fällen gibt. Aber da muss man auch sagen, ohne das schön zu reden, das ist in jedem Sport so. Die absoluten Top-Athleten, die haben ganz andere Möglichkeiten, um die Regularien und die Reglemente nach ihren Gunsten nicht auszuspielen, sondern zu nutzen. Und das fängt damit an, dass, wenn ein Yannick Sinner eine Benachrichtigung bekommt, der hat einen Manager, einen Physio, weiss ich was, und der kann 3 Anwälte einschalten. Das kann eine Tara Moore, die kennt niemand von uns, ist eine Doppelspezialistin uns außerhalb von der Top 100, die kriegt so eine Nachricht und ist zuerst einmal überrascht und geschockt, und die kann ja kaum mehr ihre Rechnungen zahlen. Wie soll die sich denn einen Anwalt leisten können, der ihr sagt, schau, als allererstes musst jetzt du da und da und bei dieser Instanz und die, das und das an Test vorlegen, irgendwie, dass die provisorische Sperre aufgehoben wird, etc. Die Ungleichbehandlung, das ist nicht die Schuld von Yannick Sinner und übrigens auch nicht von der Iga Swiatek, die bei den Frauen einen ähnlichen Fall war.
Jetzt hast du gerade Frauen noch angesprochen. Ich glaube, wir können auch diesen Wechsel unbedingt noch machen, weil dort hat es eine grosse Überraschung gegeben, zumindest für alle Tennisexperten. Nimmt mich natürlich Wunder, was ihr sagt, wie ihr es erwartet habt. Madison Keys hat gewonnen. Hat es jemand von euch gesehen?
Also Arina Sabalenka, die im Finale gestanden ist, zum dritten Mal hintereinander, und das konnte nachmachen. Martina Hingis, die 97 bis 99 als letzte Frau dreimal hintereinander dort gewonnen hat, ist sicher ganz klare Favoritin gewesen. Sie hat sich jetzt wirklich etabliert als klare Nummer 1, klare Nummer 2, Iga Swiatek. Aber hintendran ist ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer so vieles möglich gewesen bei den Grand Slams, dass es nicht mega überraschend ist, dass Madison Keys jetzt eine einen Grand-Slam-Titel hat. Sie gehört schon seit vielen Jahren zur erweiterten Weltspitze, aber dass sie sich dann nachher in so einen Lauf hineingespielt hat, jetzt ausgerechnet, ich glaube, das ist eine Überraschung und das ist wahrscheinlich auch schwer zu erklären, aber es ist keine Sensation.
Sie, wie siehst du?
Ja, stimme ich mit dir überein. Sie ist schon immer eine wahnsinnig gute Tennisspielerin gewesen, wo der Grand Slam-Titel sicher auch verdient hat. Und ja, aber es wäre, glaube ich, gelogen, wenn wir sie jetzt auf der Rechnung gehabt hätten. Ja.
Was mich natürlich auch wundernimmt, also ist natürlich, jetzt wäre es ein spezieller Zeitpunkt gewesen, aber jemand, der immer noch an diesem Grand Slam-Titel nachrennt, ist Belinda Bencic. Jetzt zurück nach der Babypause, im Achtelfinale gescheitert. Was sagen wir zu ihr? Wie zufrieden sind wir?
Ich bin überrascht, dass sie so weit kommt. Also es ist sehr positiv, wie ihr der Wiedereinstieg ins Grand Slam-Tennis gelungen ist. Und Grand Slam-Tennis, wissen wir alle, ist ein Tennis für sich. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und sie hat auch sehr happy ausgesehen, finde ich. Was sicher auch damit zu tun hat, dass das ganze Management mit ihrer Familie. Ich glaube, sie hat sich selber jetzt auch bewiesen, dass Profi-Tennis und Mutter sein, dass das auch für sie möglich ist. Ja.
Sie hat mich extrem positiv überrascht mit diesem Resultat. Sie ist noch nie weitergekommen als im Achtelfinale im Australian Open. Also noch nie eine Schnellstarterin gewesen in der Saison. Jetzt ist sie zum dritten Mal im Achtelfinale gekommen. Sie sagt zwar immer, Wimbledon sei ihr Lieblingsturnier, aber die besten Resultate hat sie beim US Open gehabt. Ist sie schon mal im Halbfinale gewesen, zweimal im Viertelfinale. Und bis dahin ist noch viel Zeit, wo sie noch vieles kann verbessern kann, sich in der Weltrangliste verbessern. Dass sie jetzt schon so weit ist, ist für mich eine extrem erfreuliche und positive Überraschung. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich rechne auch nicht damit, dass sie noch das Grand Slam Turnier gewinnt. Das heisst, wahrscheinlich gewinnt sie ja den eins.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Was sagen wir eigentlich zu unseren anderen Schweizer, wie der Männer Stefan Wawrinka, Dominik Stricker? Ist auch ein bisschen enttäuschend, oder?
Ja, beim Stefan Wawrinka, es mag jetzt böse klingen, aber glaube ich, da geht nicht mehr wahnsinnig viel. Er lebt noch von seinem Ruf, er kriegt etwa eine Wildcard, er hat einen Plausch, das sei ihm gönnt. Ob er das noch ewig so machen will, das kann nur er beantworten. Aber ich sehe ihn nicht noch weit kommen in einem Grand-Slam-Turnier. Vielleicht bei einem kleinen Turnier ein, zwei Runden gewinnen. Ob er das auf Tour so durchziehen will, muss er beantworten. Er wird jetzt dann im März 40. Ist mit Abstand der älteste Profi. Ja, es wird spannend. Eben seine Karriere, da muss man kein Prophet sein, wird nicht mehr ewig gehen beim Dominik Stricker. Bin ich wirklich ein bisschen skeptisch, wie es weitergehen soll. Klar, er war lange verletzt und er hat ein gewisses Potenzial, sonst kommt er nicht ins Achtelfinale der US Open. Aber irgendwie, ich sehe keine Entwicklung mehr dort. Und ja, ich hoffe, er kriegt irgendwie noch einen neuen Impuls, wo er wieder auf die Beine helfen kann. Im Moment sieht es nicht gut aus meiner Sicht.
Ich habe es bei diesen beiden auch sehr enttäuschend gefunden, dass gerade auch beim Wawrinka nicht mehr drinnen liegt. Gut, er hat gegen einen wirklich guten Spieler gehabt. Aber ja, und auch beim Stricker, ich finde es enttäuschend, dass er seine Rückenprobleme nicht in den Griff bekommt. Und das, da habe ich Fragezeichen, was seine Fitness anbelangt. Ja, ich sehe hier auch wenig Entwicklungspotenzial.
Also Entwicklungspotenzial schon, aber es geht wie zu wenig, oder? Und ich glaube, das mit der Fitness ist ja per se, haben wir da an dieser Stelle auch schon mal diskutiert. Da kann er sicher etwas machen, aber solange er auch regelmäßig verletzt ist, wird es also wirklich extrem schwierig. Und ich habe das Gefühl, ich weiß auch gar nicht, wo er genau hin will. Wenn man irgendwie dankbar abreist nach einer ersten Runde draussen, fehlt vielleicht gleich so der letzte Biss, zum sagen, hey, ich will eigentlich in die zweite Woche. Natürlich ist das ein grosses, ein hoch gestecktes Ziel, aber nur zum Mitmachen kann er ja auch nicht dort sein. Ich will mir jetzt auch gar nicht unterstellen, er hat sicher den Ehrgeiz, aber es strahlt, für mich strahlt er das im Moment nicht so aus.
Der Novak Djokovic, müssen wir sicher auch noch ganz kurz darüber reden, was bei ihm passiert ist. Er ist ja im Halbfinale hat er aufgegeben gegen Alexander Zverev. Ist das so ein bisschen der Anfang vom Ende gewesen bei ihm?
Ich glaube, wenn man das Resultat vom letzten Jahr anschaut, dann ist es eigentlich eher eine Fortsetzung von dem, was schon lange eingesetzt hat, nämlich, dass er einfach nicht mehr alles so wird können dominieren. Ich bin aber eigentlich eher positiv überrascht, dass er überhaupt wieder so weit gekommen ist. Ich meine, er hat den Carlos Alcaraz geschlagen, klar. Das Australian Open ist dem sein schwächste Grand Slam-Turnier. Aber dort hat er ihn verletzt geschlagen. Und wahrscheinlich war das der beste Match bei diesem Turnier, bei den Männern. Und das hat er gewonnen. Und im Halbfinale war er dann verletzt. Viele haben wieder gesagt, wieder nur Show. Er hat das nachher entkräftet, indem er ein MRI-Bild von seinem Muskelfaserriss gepostet hat. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was er selber sagt, dass sie die neue Realität, die ich akzeptieren muss, dass es nicht mehr so einfach ist und dass ich halt schneller und öfter mal verletzt bin und immer mal etwas mit mir rumträge. Und darum würde ich nicht ausschließen, dass er nochmal ein Grand Slam-Turnier gewinnt. Überhaupt nicht. Aber er wird sie nicht mehr in Reihe gewinnen. Es wird sehr schwierig für ihn.
Wie siehst du? Kannst du da nur zustimmen?
Ja, ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben. Ich habe auch sehr beeindruckend gefunden, wie dass er durch das Turnier sich gespielt hat und auch, dass er da Alcaraz geschlagen hat. Ich habe ihm ehrlich gesagt nicht zutraut. Aber ja, wir werden sehen, wodurch das den Weg führt. Ja.
Aber weißt du, es ist ja genau das. Es wird durch das, dass er auch nicht mehr so viel spielt und nicht mehr ganz so erfolgreich, geht er in der Weltrangliste zurück und es wird immer schwieriger. Er hat jetzt 3 Hürden gehabt. Mhm. Er hat Nummer 3, Nummer 2 und Nummer 1 auf der Welt müssen schlagen, um das Turnier zu gewinnen. Eine hat er geschlagen, 2 Hürden hat er noch gehabt. Das wird extrem schwierig. Und da muss ich einfach zurückdenken an die letzten Jahre beim Roger Federer. Dort war es eigentlich ähnlich gewesen. Da hat jeder von denen noch schlagen können, auch bei einem grossen Turnier. Aber 2 war schwierig gewesen. 3 praktisch unmöglich. Also es muss vieles zusammenkommen, damit der Novak Djokovic nochmal ein Grand Slam-Turnier gewinnt.
Jetzt wollte ich wieder nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wir haben darüber geredet, über den Henry Bernet und den schönen Sieg in der Australian Open. Wie positiv sehen wir die Zukunft im Schweizer Tennis? Jetzt haben wir Indoor am Start, können wir wieder von einer glorreichen Tennis-Zukunft träumen?
Ich bin jetzt mal verhalten. Ja, also... Ja, wie soll ich sagen? Also, es ist sehr, sehr erfreulich. Es hat grosse Freude gemacht, Henry Bernet mit dem Pokal zu sehen. Also, das stimmt zuversichtlich, aber es ist ein weiter, weiter Weg. Und wenn wir schauen, was noch hinten nachkommt, die Federer-Zeiten werden wir sicher nicht so schnell wieder erleben.
Ja, man muss auch dazu sagen, von diesen 2-3 grössten Talente, die wir hatten in den letzten Jahren, ist einfach auch keins ohne Verletzungen geblieben in den letzten Jahren. Angefangen mit dem Dominik Stricker, dann auch noch mit dem Leandro Riedi, der wegen dem schon gar nicht so weit vorgekommen ist. Und auch der Jerome Kim hat immer mal wieder Probleme gehabt, ist darum noch nicht in den Top 100, was er eigentlich drauf hätte. Und dort ist wirklich einfach extrem entscheidend, wie in jedem Sport, dass du nicht nur ein paar Monate, sondern vielleicht auch ein paar Jahre mehr oder weniger verletzungsfrei bleibst, damit du dich dort einfach festspielen kannst. Und da gibt es halt einfach keine Garantie.
Ich denke, wir können gespannt sein, was die Zukunft noch bringt. Vielen Dank für die Diskussion. Merci Sile, merci Simon.
Danke euch.
Danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr uns abonniert in der Podcast-App von eurer Wahl. Und dann bekommen wir nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn wieder eine neue Folge da ist. Die nächste Folge, die ich voraussichtlich nächsten Montag wiederkommen. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cahmedia.ch/podcasts. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Tribünengeflüster, das Sportthema von der Woche.